Der thailändische König hat vor 3 Monaten ein sehr altes, royales Vorrecht wieder aufleben lassen. Es war tatsächlich das erste Mal seit fast 100 Jahren, dass ein thailändischer König offiziell eine Geliebte als Nebenfrau ernannte. Es gab einen großen Aufruhr in den Medien, was für eine Zurücksetzung auch seiner Ehefrau das bedeutet, was für alte Traditionen hier wieder aufleben sollten. Und vor wenigen Tagen wurde nun bekannt gegeben, der König hat seine Nebenfrau bereits wieder verstoßen und öffentlich entehrt, gerade letzte Woche. Und sie sitzt nun im Gefängnis, da der Konkubine vorgeworfen wird, sie habe sich illoyal dem König gegenüber verhalten. Und mit ihr kamen gleich eine ganze Reihe noch anderer Gefährten ins Gefängnis. Ein König mit mehreren Frauen und absoluter Macht über seine Untertanen, das scheint so gar nicht mehr richtig in unsere Zeit zu passen, oder? Doch wir finden eine Geschichte im Leben Abrams, die zunächst ganz ähnlich klingt. Zwar passen solche Ereignisse besser in die damalige Zeit, doch noch viel weniger als nur in die Zeit passt diese Geschichte in die Lebensgeschichte eines gläubigen und eines demütigen Mannes wie Abram. Was hat es auf sich mit Abram und seiner Nebenfrau? Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 16 und wir lesen hier die ersten 6 Verse. 1. Mose Kapitel 16 ab Vers 1. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meinem Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abram sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Diese Geschichte, sie klingt zunächst etwas ähnlich wie die jüngsten Ereignisse des thailändischen Hofes. Doch in der Geschichte Abrams ist es nicht der Beleg einer diktatorischen Herrschaft unter den Patriarchen, sondern es gleicht eher einer Kettenreaktion. Wir alle kennen das Prinzip einer Kettenreaktion. Wenn man vielleicht Dominosteine in einer Reihe aufstellt, dann reicht es, wenn ein Stein umfällt und plötzlich fallen in kurzer Zeit alle Steine um. Der Fall des einen Steins führt zum Fall des zweiten, der wiederum führt zum Fall des dritten und so weiter. Oder man kann es noch dramatischer sehen, eine Kettenreaktion bei einem Brand. Eine Kerze kippt um und plötzlich fängt das Tischtuch an zu brennen. Und dann der Teppich und die Vorhänge und in kurzer Zeit brennt das ganze Haus ab. Eine Kettenreaktion beschreibt eine große und weitreichende Wirkung bei scheinbar kleinem Beginn. Und so ist es auch in unserem Predigttext. Es geht hier nicht um große Machtfantasien von Abram. Auch nicht um unzüchtige, sinnliche Begierden, wie man vermuten könnte. Nein, es nimmt einen ganz unscheinbaren und ganz geringen Anfang. Doch es führt zu großem Leid. Und darum habe ich diese Predigt genannt, Kettenreaktion im Haus. Kettenreaktion im Haus. Wir finden zunächst erstens der verführerische Vorschlag. Es beginnt mit der unscheinbaren Sarai. Bisher wurde sie meistens nur am Rande erwähnt in der Geschichte von Abram. Selbst als sie in Ägypten beinahe zur Nebenfrau des Pharaos wurde und endete, blieb sie relativ passiv. Man hört wenig von ihr. Doch hier, in dieser Geschichte, wird Sarai zum ersten Mal ganz aktiv. Sie greift in das Geschehen wirksam ein. Sie bietet eine Hilfe an für die geistlichen Konflikte, die Abram und sie erleben. Hier heißt es, und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder, sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagai. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch. Dabei sehen wir einmal auf Sarais Absicht. Worum geht es Sarai? Der Apostel Petrus nennt Sarai eine heilige Frau. Sie war eine gläubige Frau. Sie wartete und hoffte gemeinsam mit Abram auf die Verheißung Gottes. Auch sie hat alles aufgegeben im Land Ur. Und genauso wie Abram leidet auch sie unter der Kinderlosigkeit, unter diesem scheinbaren Ausbleiben des Versprechens des Wortes Gottes. Und nicht allein darum, weil sie sich danach sehnt, eine Mutter zu sein und mit mütterlichen Gefühlen und Verantwortung und den Aufgaben nachzukommen, was sicherlich auch der Fall war. Aber sie sehnte sich nach einem Kind, gerade wegen der Verheißung Gottes. Dass doch endlich erfüllt wird, was Gott versprochen hat. Dass doch endlich sichtbar wird, woran sie glauben. Sarai kommt nicht besonders gut weg in dieser Geschichte. Doch wir sollten bedenken, dass es vermutlich wirklich gute und gläubige Absichten waren, die Sarai zunächst führten. Der Text berichtet uns weiter von Sarais Lösung. Geh doch zu meiner Magd ein, sagt sie. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Sarai hatte eine persönliche Dienstmagd, ein Hausmädchen, die Sarai in all ihren Aufgaben half. Und es wird mehrfach erwähnt, dass diese Dienerin namens Hagar eine Ägypterin war. Vermutlich gehört sie zu den Dienern, die der Pharao Abram schenkte in dieser unrühmlichen Lügengeschichte in Kapitel 12. Hagar war wohl eine zuverlässige und geschätzte Gehilfin Sarais geworden über die Zeit. So, dass sie den Vorschlag vorbringt, vielleicht kann Hagar so etwas wie eine Leihmutter sein. Und wenn sie von Abram schwanger wird, dann soll das Kind als Sarais Kind gelten. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden, sagt Sarai. Und damit ist nicht die seelische Auferbauung gemeint, dass sie getröstet wird, sondern vielleicht werde ich durch sie eine Familie aufbauen können. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Das ist der Vorschlag Sarais. Ein pragmatischer Vorschlag. Ein zutiefst pragmatischer Vorschlag. Und ich kann mir vorstellen, Sarai war eine resolute Frau. Sie muss es gewesen sein. Ständig mussten sie umziehen, Zelte abbauen, wieder aufbauen, neue Gegebenheiten, neue Herausforderungen an jedem einzelnen Ort. Sie muss eine taffe Frau gewesen sein. Lösungsorientiert, erfinderisch, kreativ, realistisch. Und so ist auch ihr Vorschlag. Es bleibt aber eine Lösung der Kategorie: Ich muss mir selbst helfen, wenn Gott mir nicht hilft. Ich muss den Segen aus der Hand zur Not, aus Gottes Hand erzwingen. Durch meine eigene Kraft und durch meine eigenen Mittel das bekommen, was mir zusteht. Wie konnte Sarai auf so einen Vorschlag kommen? Wir sind zu Recht schockiert. Doch Sarai hat durchaus ihre Gründe. Zum einen, und das sagt sie auch ganz frei heraus, Gottes Schuld an der Lage. Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Sarai weiß, es reicht nicht aus, irgendwelche eine besondere Diät anzusetzen oder irgendwelche Turnübungen zu machen. Sie selbst hat keine Möglichkeiten, schwanger zu werden, wenn Gott es verhindert. Ja, und Gott verhindert es doch offensichtlich. Er hat sie verschlossen. Da scheint es doch irgendwie vernünftig zu sein, nach 10 Jahren und mehr über andere Lösungen nachzudenken, oder? Und dann war es auch keine neue Erfindung von Sarai, sondern es war tatsächlich ein bekanntes und gesellschaftlich anerkanntes Mittel gegen Kinderlosigkeit. Wir finden verschiedene Beispiele aus dem 1. und 2. Jahrtausend vor Christus, wo unfruchtbaren Frauen im Mittleren Osten sogar dazu angehalten werden, wenn sie selbst keine Kinder bekommen können, dann sollen sie ihren Männern Sklavinnen besorgen, die an ihrer Stelle dem Mann Kinder gebären können. Es galt nicht mal als unmoralisch, vielmehr sahen einige Kulturen es als Pflicht der Frau an, nach einer bestimmten Zeit so ein Verfahren einzuleiten, damit das Haus des Mannes gebaut werden kann. Und außerdem hatte Gott dem Abraham einen Nachkommen versprochen. Und nicht direkt und nicht konkret der Sarai, oder? Also wenn man mal ganz genau den Wortlaut schaut, ist es vielleicht gar nicht so gemeint, dass Sarai Kinder bekommen sollte? Wenn Gott es ihr nicht schenkt, vielleicht sollte es von Anfang an durch eine andere kommen. Vielleicht war das ganze Warten umsonst, einfach weil sie, Sarai, nie dazu bestimmt war. Vielleicht steht sie einfach im Weg. Meinte Sarai vielleicht einen besonderen Akt der Selbstverleugnung zu üben? Wollte sie demütig zurücktreten und auf diese Weise ihre Liebe zu Abraham beweisen? Wir können durchaus sehen, dass so manches im Denken und in der Absicht Sarais etwas komplexer war, als wir das vielleicht beim ersten Lesen wahrnehmen. Aber wir müssen dennoch deutlich sein, das ist der zweite Punkt, die verkehrte Vereinigung. In zweifacher Weise erkennen wir hier eine verkehrte Verbundenheit oder eine verkehrte Vereinigung. Zum einen durch Abrahams Unachtsamkeit. Er stimmt dem Plan Sarai scheinbar recht unbedacht und unbesonnen zu. Wir lesen ganz kurz und knapp, und Abram hörte auf Sarais Stimme. Nun, nicht, dass wir uns falsch verstehen, es ist nicht grundsätzlich verkehrt, auf die Stimme der Frau zu hören. Sarai war eine heilige und gottesfürchtige Frau. Und es ist nicht nur nützlich, sondern auch notwendig, dass Ehemänner auf ihre Frauen hören. Denn Petrus fordert die Ehemänner auf, mit Verständnis bei der Frau zu wohnen. Und das geht nicht ohne zuhören. Ein Ehemann ist also in der Pflicht, mit seiner Frau zu reden und zu lernen, sie zu verstehen, ihre Sorgen und ihre Ängste, ihre Wahrnehmungen und ihre Ansichten zu erkennen. Aber das ist eben nicht das Einzige, sondern es wäre auch die Pflicht Abrahams gewesen, das Gesagte zu prüfen, es in das richtige Licht zu rücken. Ja, in diesem Vorschlag erkennen wir die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit und die Sehnsucht nach einer Lösung im Herzen Sarais. Doch Abraham macht ihre Lösung zu schnell und zu fahrlässig und zu unbesonnen auch zu seiner Lösung. Und hier finden wir eine verkehrte Vereinigung, wie wir es gelesen haben, auch in der Apostelgeschichte. Eine verkehrte Vereinigung. Dabei hätte Abraham hier nicht nur die Not Sarais erkennen müssen, sondern auch die eigenmächtigen und ungeistlichen Mittel, die sie trotz guter Absicht einsetzen will. Sie gerät hier auf einen falschen Weg. Bei all dem Schmerz und bei all der Not und bei all dem Einfluss, auch vielleicht von außen, aber dieser Weg ist nicht gut. Abraham war unachtsam in seiner Verantwortung gegenüber seiner Ehefrau Sarai. Er war unachtsam, indem er ihren verkehrten Lösungsweg voreilig übernahm und sich mit ihren Plänen verband. Wir sehen hier also das zweite Steinchen, welches fällt. Nachdem im Herzen Sarais die Verzweiflung aufgekommen ist, sich bereit gemacht hat und sie diesen Vorschlag vorbringt, gibt es hier keine Stütze, keine Stärkung, keine Standfestigkeit vor dem Fall, sondern mit Sarai fällt hier auch sofort Abraham mit um. Und daraufhin kommt es gleich zur nächsten verkehrten Vereinigung, nämlich Abrahams Unrecht. Vers 3 heißt es, dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Unsere Übersetzung hier vermittelt es sehr schön, diese Betonung des Textes. Sarai gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Allein wenn man das liest, merkt man auch, da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist das denn für eine komplizierte Anordnung? Sarai wird in diesem Text betont, immer wieder als Abrahams Frau. Und Hagar hingegen heißt oder wird betitelt als ihre Magd. Und hier entsteht plötzlich ein völlig verwirrendes Bündel. Sie gibt Hagar Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Das ist eine Vereinigung, die es nicht geben dürfte. Es ist Unrecht. Gott hat bestimmt, dass die Vereinigung der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau bestehen soll, damit die beiden ein Fleisch werden. Es war also Ehebruch. Zwar nicht nach den Gesetzen des Landes damals, aber nach dem Gesetz Gottes. Und Sarais Vorschlag war eine sündige Versuchung. Aber Abrahams Einwilligung und Einlass dieser sexuellen Verbindung mit Hagar war eine Tatsünde. Der nächste Stein, der fällt. Abraham geht dem nach. Er begeht Ehebruch. Hagar wurde die Frau von Sarais Mann. Hagar, Sarais Magd, wurde die Frau von Sarais Mann. Sie wird allerdings weiterhin auch als Magd Sarais angesehen. Das heißt, sie war wohl so etwas wie eine Nebenfrau, eine Konkubine. Sie war nicht auf der gleichen Stufe wie Sarai. Wahrscheinlich liebte Abraham Hagar auch nicht einmal. Und dennoch hat er an Gott, an seiner Frau und auch an Hagar gesündigt, indem er zu ihr einging. Es war eine verkehrte Vereinigung, trotz aller verständlicher Not und trotz der Versuchung und trotz der Bedrängnis und trotz der zeitgenössischen Sitte. Es war eine verkehrte Vereinigung. Und wir finden drittens die verächtliche Verwandlung. Die Kettenreaktion geht weiter. Denn wir erfahren nicht nur davon, dass Hagar schwanger geworden ist, was ja zum ursprünglichen Plan gehörte, sondern auch von sehr traurigen und schmerzhaften Folgen. Wir sehen eine Verwandlung, eine Veränderung bei allen drei verwickelten Personen, eine Verwandlung zum Schlechten. Dabei sind alle drei Personen ursprünglich durchaus als Vorbilder zu sehen. Alle drei Personen, die offensichtlich gute Qualitäten an den Tag legen, in vielen Bereichen Vorbilder sind. Und hier in unserem Predigttext, erleben wir eine Verwandlung, die schockierend ist. Zum einen Hagar verachtet Sarai. Wir lesen, als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Nun, Sarai hätte Hagar wohl nicht ausgewählt, diese Rolle zu übernehmen, wenn sie ihr nicht völlig vertraut hätte, oder? Wir können da durchaus davon ausgehen, dass Hagar eine vorbildliche, eine treue und eine demütige Dienerin war. Eine tüchtige Helferin an Sarais Seite. Vielleicht eine Vertrauensperson für Sarai. Doch nun, da sie schwanger ist, da geschieht etwas in Hagars Herzen. Sie blickt anders auf Sarai, ihre Herrin. Sie fühlt sich überlegen und sie schaut auf Sarai herab. Sarai wird gering, das heißt niedrig oder wertlos in ihrer Einschätzung. Sie verachtet Sarai. Vielleicht erhoffte sich Hagar auf einmal, sie könnte nicht nur den gewünschten Nachkommen gebären, sondern vielleicht auch zur Hauptfrau aufsteigen. Vielleicht entwickelte sie Gefühle für Abram. Vielleicht dachte sie, das ist meine Aufstiegschance. Vielleicht dachte sie, Gott habe Sarai verflucht, aber sie gesegnet, jetzt wo sie so unverzüglich schwanger wurde. Wo doch Sarai schon über 10 Jahre wartete. Dahin ist alles Mitgefühl. Fort alle treue Unterordnung. Sie verachtet Sarai. Ihre Wertschätzung wandelte sich in Verachtung, in Kränkung, in Respektlosigkeit. Was für ein trauriges Ergebnis. Wie hier ein pragmatischer Vorschlag Charakter verändert. Die Herzenseinstellungen so sehr trübt. Noch ein Stein in dieser unheilvollen Kettenreaktion. Doch es geht noch weiter. Sarai verachtet Abram. In Vers 5 lesen wir, und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Sarai tritt nun zu Abram und macht ihm schwere Vorwürfe. Die Respektlosigkeit Hagars sei seine Schuld, sagt sie. Alles Unrecht, das ihr nun entgegenkommt, hat er zu verantworten. Nun, das ist nicht ganz falsch, aber auch offensichtlich nicht wirklich richtig. Sarai verliert hier die Besinnung. In einem blinden Zorn und mit verletzter Seele schüttet sie ihren ganzen Frust auf ihn und verliert dabei sämtliches Maß. Sie ist völlig frustriert, wie der Plan so nach hinten losgehen konnte, dass sie krank vor Wut und in schlimmer Weise Abram beschimpft und sogar Gottes Strafgericht über Abram herbeirufen will, sollte er ihr nicht helfen. Oh, hier stimmt etwas nicht in der Beziehung dieser Eheleute. Hier ist ein tiefer Riss entstanden. Sie hat ihre Magd Abram in den Schoß gegeben, gibt sie zu. Doch anstatt darin ihre eigene Schuld zu bekennen, will sie ihre eigene Selbstverleugnung, ihr großes Opfer anzeigen, wofür sie eigentlich Wertschätzung möchte und nicht Missachtung. Und sicher sehen wir in diesem Frust, dass sie ihren Vorschlag mittlerweile bereute. Oh, sie erkannte, dass das nicht ihre beste Idee war. Sie erkannte, wie unweise und schlecht ihre eigenwillige Lösung sich entpuppt. Und sie versucht nun, anstatt Buße zu tun, anstatt es zu bekennen, versucht sie nun, all ihre Schuld mit all diesen bitteren Konsequenzen auf Abram abzuwälzen. Und wie gesagt, bringt sogar Gott als Richter mit hier in das Spiel. Wie oft gehen wir mit unserer Sünde genauso um? Wir merken, dass unsere eigenen Wege, unsere Pläne, unsere Worte, unsere Taten so gegen die Wand fahren und wir suchen irgendjemanden, den wir dafür zur Rechenschaft ziehen können, damit wir nicht noch mehr zu tragen haben, damit unsere Verzweiflung nicht noch größer wird. Sarai bricht hier in Zorn aus. Sie versündigt sich hier erneut an Abram. Sie gebraucht sogar den Namen des Herrn hier ungebührlich. Und wir sehen, wie diese scheinbar so pragmatische Lösung etwas im Herzen von Sarai verfinstert. Aber auch Abram und Sarai verachten Hagar. In Vers 6 heißt es, und Abram sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Nun trifft bei der Verachtung Hagar. Abram ist wieder unfassbar untätig. Er übernimmt keine Verantwortung. Er wirkt so kraftlos und unfähig wie an keiner anderen Stelle zuvor. Anstatt endlich aufzuräumen und Ordnung in dieses Durcheinander in seinem eigenen Haus zu schaffen, sagt er müde, Sarai soll doch machen, was sie für richtig hält. Und damit ist die Sache für ihn geregelt. Schlimm genug, dass Abram Hagar zur Nebenfrau nahm, doch nun sorgt er auch nicht um ihren Schutz und den des ungeborenen Kindes. Und er hilft auch Sarai nicht, mit ihrer leidenschaftlichen Wut umzugehen und ihr zu einer geistlich gesunden Einstellung und zu einem richtigen Verhalten zu verhelfen. Nein, es ist, als würde er sich müde wegdrehen und sagen, ach, ihr zänkischen Frauen, klärt euren Weiberkram unter euch. Ich will damit nichts zu tun haben. Und damit verachtet Abram vor allem Hagar, aber ein Stück weit auch Sarai. Hagar, die ihm zur Nebenfrau gegeben wurde, die er geschwängert hat, über die er nun auch Verantwortung trägt. Und so alleingelassen behandelt Sarai ihre Dienerin mit größter Verachtung, indem sie sich an ihr rächt, wahrscheinlich mit niedrigsten Aufgaben, mit den niedrigsten Diensten, die eine Sklavin tun konnte, vielleicht mit verächtlichen Worten, dass sie aufzog, wo es nur geht, dass sie mit all ihr zur verfügbaren Möglichkeiten sie demütigte, damit sie sich bloß nicht erhebt über sie. Wir können uns etwas vorstellen von den Methoden einer gekränkten Frau. Und so sehr demütigte sie Hagar, dass Hagar trotz der Schwangerschaft entscheidet, lieber durch die Wüste nach Ägypten, ihrer Heimat, zu fliehen, als diese Situation länger zu ertragen. Was für eine verächtliche Verwandlung auf allen Seiten. Was für schreckliche und betrübende und schmerzhafte Konsequenzen für alle Beteiligten. Diese Kettenreaktion bringt Verhaltensformen und Sünden in diesen vorbildlichen Menschen hervor, die man nicht für möglich gehalten hätte. Aber hier in diesem so wahrhaftigen und ehrlichen Erzählung des Wortes Gottes wird uns angezeigt, genau so ist das menschliche Herz. Genau so ist das menschliche Herz. Und genau das ist das Resultat, wenn wir Menschen die Lösung für die wesentlichen Fragen des Lebens in eigener Kraft finden wollen. Wenn wir den Glauben beiseite schieben, wenn wir nicht geistig beurteilen und vor allem, wenn wir nicht auf Gott und auf seine Hilfe hoffen und vertrauen, sondern auf unsere eigenen Pläne und unsere eigenen Mittel, dann erleben wir, wie zerstörerisch unser Herz sein kann und was für verderbliche Wesenszüge unser Herz erfüllen kann. und wie wir Zerstörung anrichten, nicht nur in unserem Leben, sondern auch denen, die uns nahestehen. Was für Zerbruch und Verletzung und Zerstörung und Krieg und Hass und Verachtung, all das steckt keimhaft in unserem Herzen. Und es reicht manchmal, dieser eine Anstoß, dieser eine ungeistliche Schritt, diese eine Situation, wo ich meine, es ist doch mein Recht, dass ich jetzt mal in eigener Kraft so vorangehe. Gott hilft mir ja doch nicht. Dann muss ich mir eben selber helfen. Aber wisst ihr, da wo wir lernen, im Glauben auf den Herrn zu vertrauen und nach seinem Wort zu handeln, da formt Gott unseren Charakter. Und er kommt nie zu spät. Sondern er weiß, was er uns zugesagt hat, und er hat auch die Mittel bestimmt, durch die wir sie erlangen sollen. All seine Verheißungen und all das Gute. Und er hat die Zeit bestimmt, die richtig ist für uns. Damit wir dem Bild seines Sohnes Jesus Christus gleichgestaltet werden. Er weiß, was gut für uns ist. Aber ein kleiner Schritt in Richtung, dann mache ich es eben auf meine Weise. Wenn Gott mir nicht hilft, dann kann es eine katastrophale Kettenreaktion auslösen, wie hier bei Sarai und genauso bei dir und bei mir. Wir wollen ein paar wenige Anwendungen anschauen. Zum einen, beachte Christus das Ende der schlimmsten Kettenreaktion. Die große Geschichte der Bibel geht auch um eine verderbliche Kettenreaktion. Nämlich die Sünde, die vom ersten Menschen hindurchgedrungen ist zu allen Menschen. Wir alle stehen in einer Reihe, wie in so einer langen Dominokette. Und am Anfang, ein scheinbar so kleiner Anfang im Garten Eden. Zwei Menschen, Adam und Eva. Es fing an, dass Adam seiner Verantwortung nicht gerecht wurde und er hörte, ähnlich wie Abraham, auf die Stimme seiner Frau, auf die sündigen Pläne seiner Frau Eva. Und so fielen beide in Sünde und wie eine lange Dominokette sind alle Menschen gefallen. Alle. Ohne Ausnahme. Gefallen in eine verkehrte Vereinigung mit der Sünde. Gefallen in ein Unrecht, in Tatsünden und in einer verächtlichen Verwandlung des Herzens. Und all das kommt mal mehr und mal weniger zum Vorschein. Aber wir müssen erkennen, das, was uns die Bibel offenbart, ist, dass aus heiligen und glücklich geschaffenen Menschen völlig verdorbene Sünder wurden durch eine lange Kettenreaktion der Sünde. Und du und ich, wir sind zu jeder Sünde imstande. Zu jeder. All das steckt in unserem Herzen, was du dir vielleicht selber nicht vorstellen kannst. Das, was wir von Abraham und Sarai und Hagar uns nicht vorstellen konnten, das sehen wir hier in kürzester Zeit aufkommen. Aber schlimmer noch, du hast keine Kraft, mit deinen eigenen Mitteln und deinen eigenen Plänen dich zu befreien von diesem Fluch. Da ist keiner, der stehen bleibt. Und da ist keiner, der sich in eigener Kraft wieder aufrichten kann. Und es ist eine Täuschung aller Religionen, dass es irgendwie möglich sei, in eigener Kraft wieder aufzustehen. Aber die Bibel sagt dir, du kannst es nicht. Diese fatale Kettenreaktion der Sünde lässt dich am Boden und du hast keine Kraft aufzustehen. sondern das Gericht Gottes steht dir vor Augen. Und das völlig zu Recht. Doch Gott hat einen Weg geschaffen, diese Kettenreaktion zu durchbrechen. Gott hat einen Weg und einen Plan geoffenbart. Und der Durchbrecher, er heißt Jesus Christus. Und er blieb standhaft in aller Bedrängnis. Er blieb gehorsam, ja gehorsam, bis zum Tod am Kreuz. Und selbst nach dem Tod, nach dem Begräbnis, ist er wieder auferstanden in der Kraft des Herrn. Und er ist der Einzige, der den Fluch der Sünde durchbricht und wahres Leben und Frieden schafft. Glaube an Jesus. Vertraue nicht auf deine eigene Kraft, auf deine eigenen Lösungen. Wenn es um das ewige Heil geht, dann gibt es nichts, was schlimmer ist, als zu denken, ich finde hier schon eine pragmatische Lösung. Paulus schreibt in Römer 5, denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Oh, wir finden eine neue Kettenreaktion, eine Reaktion der Gnade. Da, wo wir zu Christus gehören, da werden wir mit ihm aufgerichtet. Das Evangelium ist die gnädige Lösung der tödlichsten Kettenreaktion, nämlich der Sünde und der Verdammnis. Es ist die Lösung für den Fall des Menschen. Und es bringt Frieden und Versöhnung und Liebe mit Gott. Und aus Gnade schenkt Gott durch Jesus Christus uns ewiges Leben durch den Überwinder der Sünde, durch den großen Durchbrecher. Jesus Christus, vertraue dich ihm an, bete zu ihm, übertrage ihm, nicht deinem Nächsten, deinem Mann oder deiner Frau oder wen du auch immer findest, übertrage Jesus deine Schuld. Das ist der richtige Ort, wo ich mit meiner Schuld und mit all den Konsequenzen hinkommen kann. Denn Jesus kann tragen, was kein Mensch tragen kann. Und Jesus kann aufrichten, wie kein Mensch aufrichten kann. Bekenne deine eigenen Wege. Und bitte ihn um Vergebung. Und bitte ihn um Leitung zum ewigen Leben. Oh, beachte Jesus Christus, den Durchbrecher der Kettenreaktion. Zweitens, achte auf dein eigenes Herz. Diese Geschichte zeigt auf, wie klein die Fehltritte manchmal sein können. Es ist kein Krieg, der hier ausbricht. Es ist keine äußerste Bedrängnis. Es ist kein völlig niederer Beweggrund. Wir finden hier nicht den Ausbruch von Hass oder Mordgedanken am Anfang dieser Erzählung. Sondern gute Absichten. Scheinbar fromme Ziele. Doch sind vor allem Gefühle, Einstellungen, Haltungen, Sorgen, Ängste, die hier anfangen, Sarai auf einen zerstörerischen Weg zu führen. Jesus sagt, all die Sünden, sie kommen aus unseren Herzen heraus. Hier ist der Anfang. Und wir täuschen uns so schnell darüber, wie gering manchmal der Anfang ist. Wie unscheinbar, wie klein es manchmal anfängt. Das Gefühl der Hilflosigkeit. Das Aufkommen von Stolz plötzlich. Auf der einen Seite geringschätzige Worte. Auf der anderen Seite aufbrechender Zorn. Und in kürzester Zeit ist der Frieden im ganzen Haus verloren. Die Eintracht und Freundschaft gewichen. Fatale Konsequenzen. Und wenn wir weiterlesen, erkennen wir sogar, die Konsequenzen dieses Weges, die reichen bis heute. dieser Streit, der hier ausbricht, nimmt Einfluss bis auf die heutige Zeit. In kürzester Zeit ist es der Frieden im Haus gewichen. Streit und Verachtung herrscht. Aus geistlichen Vorbildern, sichtbaren Heiligen, werden fleischlich gesinnte Sünder, denen man den Glauben plötzlich gar nicht mehr ansieht. Ist euch aufgefallen, wie wenig Gott hier vorkommt? So wie diese drei miteinander umgehen, so würde man erwarten, dass die schlimmsten Gottlosen miteinander umgehen. Achte auf dein eigenes Herz. Wir können dankbar sein, dass die Bibel so ehrlich ist. Denn es lehrt uns vieles über uns selbst. Wir sollten achten nicht nur auf die Taten, nicht nur auf das, was äußerlich sichtbar wird, sondern schon auf die Gedanken, auf die Gefühle, auf eine Einstellung, auf eine Haltung, die sich in unseren Herzen aufkeimt. Auf dein Denken, wenn du nur dem Nächsten entgegentrittst. Ohne dass du irgendwas gesagt hast. Ohne dass du irgendetwas getan hast. Aber wie ist dein Herz? Wie steht es um dein Herz? Achte auf dein Herz. Eine deutliche Warnung hier in diesem Text. Und außerdem, drittens, beachte und trage die Lasten anderer. Sarai ist alles andere als ein Vorbild in dieser Geschichte, sondern eine Warnung. Ja, ein schlechtes Vorbild höchstens. Aber wenn ich diese Zeilen lese, dann sehe ich sie auch als eine tragische Figur. Sie ist bemitleidenswert. Sie ist schuldig und sündig und dennoch auch bemitleidenswert. Denn da, wo sie selbst am meisten versucht wurde, durch ihr eigenes Herz und auch durch die Sitten und Gebräuche und vielleicht Ratschläge ihrer Zeit, da schien niemand ihre Last zu sehen. Abraham erkennt nicht ihre Gefühle des Schmerzes, die hinter ihrem Vorschlag stecken. Die Schuldgefühle, die Demütigung, die Sarai plagen. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein, so einen Vorschlag vorzubringen. Ihrem eigenen Mann eine Dienstmagd anzubeten. Die Bibel ruft uns als Christen auf, tragt einander die Lasten. Und hier sehen wir ein Beispiel, wie viel Schaden es hätte abwenden können, wenn Abraham hier achtsamer gewesen wäre. Wenn Abraham hier erkannt hätte, die Last der Sarai und sich nicht einfach weggedreht hätte, untätig, sondern darüber nachgedacht hätte, wie kann ich hier mittragen? Wie kann ich Lasten abnehmen? Wie ist es mit uns? Nicht nur in der Familie, nicht nur in der Ehe, ja, in der Gemeinde. Bist du bereit, deinem Bruder, deiner Schwester nicht nur an den Worten zu messen? Jedes Wort kritisch zu beäugen, sondern bist du bereit, die Lasten zu tragen, die vielleicht hinter so manchen Aussage stecken. Die Not zu sehen, die im Herzen aufkommt. In Kapitel 15 haben wir dieses wunderbare Kapitel von dem Bundesschluss Gottes mit Abraham gelesen. Ein Kapitel größter Ermutigung, einer erhabenen, majestätischen Hoffnung und Zusicherung und Vergewisserung. Und man kann sich vorstellen, wie freudig Abraham in sein Zelt gegangen ist und Sarai erzählt hat, was er erlebt hat. Wie er die Tiere dort hingelegt hat und wie Gott in diesem Feuerofen dort hindurchgegangen ist und was das alles für eine Zusage und ein Trost und eine Ermutigung für ihn war. Aber kann es sein, dass er diesen Trost nicht weitergeben konnte an seine Frau? Kann es sein, dass er irgendwie bei sich blieb? Und Sarai all das hörte und sich mit ihm freute, aber sich innerlich noch viel leerer und noch viel schwächer und noch viel verachteter fühlte? Sind wir solche, die ermutigen und trösten können, gerade auch mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet wurden? Sind wir in der Lage, einander Lasten zu tragen? Liebe Gemeinde, das ist unser Auftrag. Paulus nennt es das Gesetz Christi. Dass wir einander Lasten tragen. Dass wir einander helfen, aufhelfen, aufrichten. Weil wir wissen, jeder von uns ist zu jeder Sünde geneigt. Und zuletzt, achte darauf, geistlich zu urteilen. Geistliche Beurteilung ist eine hohe Aufforderung an uns Christen, und zwar an jeden Christen. Du bist in der Pflicht, anhand des Wortes Gottes und der hierin enthaltenen Gebote und Prinzipien deinen Weg und deine Situation, deine Pläne, aber auch deine Gefühle und Worte geistlich zu beurteilen. Abraham hörte auf Sarais Worte, doch er prüfte sie nicht. Er gibt diese fatale Empfehlung an Sarai: Mach mit Hagar, was gut ist in deinen Augen. Sie ist in deiner Hand. Was ist das denn für ein Rat? Sehen wir hier irgendetwas an Hilfe für eine geistliche Prüfung? Es ist eines der schlechtesten Zeugnisse des Volkes Gottes, wenn es wie im Buch der Richter heißt, an jeder Tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Das gehört zu den Tiefpunkten der Geschichte des Volkes Gottes. Und das ist der Rat Abrahams an seine Frau. Wir sind aufgefordert, geistlich zu beurteilen, geistlich zu prüfen. Prüfe nicht nur deine Motive, sondern beurteile auch die Mittel und den Weg anhand des Wortes Gottes. Wir haben letzte Woche gehört, das hier ist die alleinige Richtlinie, wie wir Gott verherrlichen und uns an ihm erfreuen können. Eine Richtlinie fordert uns auf, zu prüfen, zu messen an dem Wort Gottes. Nicht tun alle anderen das auch so, sondern ist das, was ich vorhabe, gefällt es Gott, verherrlicht es Christus. Ist es gut und wohlgefällig in den Augen Gottes? Und auch hierin wollen wir wachsen und auch einander aufhelfen, zur Ehre Gottes, unseres Herrn. Amen.